Ja, nach zwei so kompetenten Vorrednern ist es nicht ganz leicht, das noch zu toppen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Ich werde es versuchen durch einen anderen Blickwinkel, nicht als Institut, sondern vielleicht ein bisschen von Seiten der Energiewende und der Betreiber der Energiewende. Ich sage mal einfach von unten. Trotzdem glaube ich, ist beim Beginnen immer wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen. Da sind wir zu Hause, das ist vielleicht vom Maßstab nicht optimal, das ist vielleicht besser. Wir müssen innerhalb einer Generation eine relativ scharfe Kehrtwendung schaffen, das wissen wir mittlerweile. Wir haben uns auch committed dazu, wir haben das, glaube ich, verstanden. Aber was wahrscheinlich noch wirklich tiefer gehen muss in uns, es geht nicht so sehr um Strom. Wir kommen natürlich alle aus dem Windkraftbereich, aus der Photovoltaik. Es geht wirklich darum, ein komplettes System, das auf fossiler Energie basiert, umzustellen und eben nicht nur den Strom. Das ist eine sehr viel größere Aufgabe. Das bedarf auch eines breiteren Blickwinkels. Und wir müssen uns auch immer denken, Energie ist nicht Selbstzweck, wir brauchen eine gewisse Dienstleistung am Ende und da geht es darum, wie wir diesen Schwenk schaffen. Klar, es bedarf regulatorischer Maßnahmen dazu. Es bringt auch nichts, immer nur neue Ziele zu definieren und dann keine Rahmenbedingungen zu schaffen. Es müssen meines Erachtens einfach wirklich die tatsächlichen externen Kosten, mit welchem Faktor auch immer, in die Rechnung einfließen, sonst können wir unser System nicht in vernünftiger Zeit ändern. Solange das Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre im Bereich bis 800 Euro pro Tonne geht, wenn wir große Mengen an CO2 entnehmen müssten, könnten wir nicht einfach nur Bäume pflanzen. Wir müssten technische Maßnahmen treffen, aus der Atmosphäre wirklich CO2 zu entziehen. Sind das, wie gesagt, ca. 800 Euro. Wenn wir jetzt uns erlauben oder jemandem erlauben, CO2 zu emittieren in die Atmosphäre, haben wir einen Preis von 3, 4, 5, was auch immer Euro. Also das ist einfach ein so strenges Missverhältnis, dass es dazu einfach wirklich Anstrengungen bedarf. Vielleicht hier noch einmal als Bild. Wir wollen also von dem linken Bereich, der leider immer noch sich um das Feuer schart. Wir sind also so gesehen doch noch ein bisschen im Steinzeitalter. Wir haben sehr viel Freude mit Feuer. Alles, was wir finden, zünden wir gerne an. Wir haben auch das Gefühl, Rauch löst sich auf und verschwindet irgendwie. Und langsam setzt sich Erkenntnis durch, es könnte vielleicht doch nicht ganz so sein. Wir sind auf dieser kleinen Kugel zu Hause. Die Atmosphäre ist eine ganz dünne Schicht. Und wir müssen eben uns in das System auf der rechten Seite bewegen. Die dezentralen Energien werden hauptsächlich aus meines Erachtens Sonne und Wind kommen, eben Photovoltaik und Windkraft. Es wird um Strom gehen, es wird also sehr viel Primärenergie substituiert werden müssen durch Strom. Elektromobilität ist ja ein sehr großes Thema. Und natürlich werden wir auch, wenn wir sehr viel erneuerbare Energie installiert haben, immer wieder den Fall haben, Überschüsse zu produzieren, unter Anführungszeichen Überschüsse. Die müssen wir in speicherbarer Form umwandeln und dann vielleicht in Power-to-Liquid oder Power-to-Gas oder andere Formen natürlich auch umwandeln. Was aber auch sehr wichtig ist, diese Dinge passieren viel dezentraler als bisher. Wir haben bisher zentrale große Kraftwerke, wir müssen auf ein dezentrales System gehen und die Netze bedeuten nicht nur Stromnetze, sondern wir müssen uns digital vernetzen. Alle diese Dinge gehören verbunden und eingebunden. Das ist heutzutage keine große Affäre. Jeder von uns hat ein kleines Computerkistel bei sich. Die können schon sehr viel kosten, fast nichts. Also ich glaube, dass das grundsätzlich keine so schwierige Aufgabe ist. Also die Punkte dezentraler, dynamischer und natürlich auch effizienter, glaube ich, sind die Knackpunkte, um die es hier geht. Ja. Und bei effizienter meine ich auch wirklich eben zum Beispiel anstatt von Verbrennungskraftmaschinen eben zum Beispiel den Elektromotor. Das ist ein ganz großes Thema. Deshalb wird auch der Stromverbrauch natürlich insgesamt steigen. Aber wir müssen immer bedenken, dass die Substitution von Primärenergie meistens auch ein sehr großer Wirkungsgradsteigerer ist, weil wir bei Verbrennungskraftmaschinen von 20-25% sprechen und in der Elektromobilität irgendwo bei 90% sind. Ja. Gut, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf diese Dinge jetzt noch näher eingehen. Sie können das dann sicher auch später noch nachlesen, wenn Sie das interessiert. Ich möchte jetzt vielleicht zu den konkreten Punkten von Akkuspeichern, Stromspeichern kommen. Sie sehen hier am Bild, sage ich mal, von links nach rechts die Größenordnungen. Den kleinen Speicher im Handy, den hat jeder bei uns mehr oder weniger. Da sind 5 Wattstunden circa drinnen. Und wir haben gerade vorhin Zahlen gehört von zentralen Speichern, die Netz stützen sollen. Große Projekte. In Summe ist das weniger pro Einwohner in Deutschland wie so ein kleines Ding. Also wir tragen relativ viel, unter Anführungszeichen, Akkuspeicher im Verhältnis jetzt schon bei uns. Trotzdem geht es in Richtung größerer Speicher. Sie sehen hier Laptop-Speicher zum Beispiel drunter. Auch relativ weit verbreitet, natürlich nicht so wie Hennes, aber doch. Einspurige Fahrzeuge, Elektrofahrräder, auch international vielleicht China und Indien mehr bekannt, die Elektromobile, die kleinen Einspurigen mit 20, 25 km/h. Bei uns beginnen die Hausspeicher. Die Hausspeicher haben natürlich, sind sehr beeinflusst vom Strompreis beim Endkunden. Und bei allen diesen Überlegungen, die wir heute am Podium hier präsentieren, glaube ich, ist es auch wichtig zu berücksichtigen, wir können zwar Netze planen von Seiten des Netzplaners, aber letztendlich, was passiert, hängt davon ab, was der Einzelne möchte, was seine Ziele sind, was seine Bedürfnisse sind, ja. Und da kommen wir zum Speicher im Elektromobil, der natürlich Größenordnungen größer ist wie Handy-Akku, auch zentralen Speichern, die Netze stützen und Heimanlagen. Und wenn man sich jetzt die Mengen jetzt dann nur überschlagsmäßig ungefähr ausrechnet, wir haben Produktionsmenge von circa 2 Milliarden Handys pro Jahr, also bei 8 Milliarden Leuten eigentlich unvorstellbar, wie viel produziert wird. Haben natürlich eine sehr kurze Zykluszahl. Wir hören ja immer wieder, wir dürfen uns freuen, wenn das Handy endlich kaputt ist, dass wir nach einem Jahr ein neues bekommen. Ich glaube nur, in der zukünftigen Gesellschaft sollten wir nicht von solchen Voraussetzungen ausgehen. Ja. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele PCs, Laptops ausgerüstet mit Speichern. Also das ist auch eine Jahresproduktion, die in der Größenordnung von ca. 10 Millionen Kilowattstunden pro Jahr ist. Also nicht so unähnlich. Und auch die einspurigen Fahrzeuge sind in etwa derselben Größenordnung, interessanterweise. Was aber jetzt kommt, ist, dass im Bereich Elektromobilität sich hier große Änderungen ergeben. Es ist einfach in einem Elektrofahrzeug zwischen 20 und 85 oder 90 Kilowattstunden Speicher vorhanden. Das klingt jetzt sehr viel im Verhältnis, ist aber doch absolut gesehen nicht allzu viel. Meine Frau schimpft mich immer, ich habe 10 Kilo zusätzliche Speichermasse hier, die ich eigentlich nicht brauche. Das ist vom Energieinhalt mehr, wie wir in den größten Elektrofahrzeugen haben, so gesehen. Sind wir noch am Anfang, ja. Ich glaube auch, dass eben die Elektromobilität einen sehr großen Zuwachs bedeuten wird. Und er trifft eigentlich von der wirtschaftlichen Seite auch den Punkt, dass unsere Mobilitätskosten in Kilowattstunden gerechnet sehr hoch sind, ja. Ich gehe mal kurz zu dieser Grafik. Sie sehen hier die Kosten für Mobilität mittels Benzin, also einen Verbrennungsmotor und darunter Diesel und den Elektromotor darunter und dazu den Strompreis für PV-Einlieferung aufgrund der österreichischen Fördersituation. Und ich glaube, das ist ganz klar, dass es auch einen wirtschaftlichen Vorteil bringt, wenn wir wechseln. Klar muss das Elektrofahrzeug in einem Preissegment sein, das, sage ich mal, von der Investition her leistbar ist. Aber wenn man viele Kilometer fährt, dann sind die variablen Kosten ausschlaggebend. Und da sind wir eigentlich jetzt schon in einem Bereich, wo wir sehen, dass wir mittels PV beim Endverbraucher, der ja das Bedürfnis hat, seine Mobilität auszuleben, eigentlich mittels PV schon unter dem Einkaufsstrompreis ist. Und diese Differenz zwischen der gelben und der grünen Linie, das ist der Bereich, in dem Speicherplatz haben. Und ich glaube, dass man nicht vergessen sollte, dass die Mobilität von Potenzial her nicht etwas ist, was uns Speicher bringt im Promillebereich, sondern wirklich durch die sehr breite Verbreiterung und die relativ schnelle Änderung, die möglich ist, die Zykluszahlen sind hier relativ kurz, dass es möglich ist, sehr große Kapazitäten aufzubauen. Und zusätzlich zu den, sage ich mal, fahrenden Speichern, die wir haben werden, wird es natürlich, jeder, der eine Photovoltaikanlage zu Hause hat, denkt sich immer wieder, ich bin da leider auch schon von diesem Virus stark befallen. Ich zahle für den Strom ca. 20 Cent, wenn ich ihn abliefere ins Netz, bekomme ich mit einem guten Dienstleister vielleicht 7, 8 Cent, ansonsten vielleicht nur 4 Cent oder zukünftig vielleicht noch weniger, obwohl es bei mir bei der Leitung hinausfließt und einen Kasten weiter sind ca. 9,5 Meter bei mir wieder hinein, bin ich sehr unzufrieden mit der Situation und überlege mir natürlich, Speicher anzulegen. Hier haben Sie einen Überblick ein bisschen über die, sage ich mal, jetzt gängigsten verkauften Typen. Wir haben unter Anführungszeichen natürlich in Österreich das Problem, unter Anführungszeichen, dass der Endverbraucherpreis ein bisschen niedriger ist wie in Deutschland. Deswegen ist auch Deutschland hier wieder mal Vorreiter. Ich glaube aber, dass wir vielleicht im Bereich der Mobilität ein bisschen bessere Karten haben, weil die deutsche Industrie im Mobilitätsbereich große Beharrungskräfte ausübt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Österreich hier vielleicht auch wieder eine Vorreiterrolle übernehmen könnten. Ich glaube deshalb, dass die Energierevolution jetzt in betreffend Speicher auch hier wieder mal von unten kommt, sprich vom Endverbraucher. Und ungeachtet dessen, dass er natürlich auch eingesetzt wird im Netzbereich, für die nächsten Jahre ein sehr spannendes Thema ist, sehr große Steigerungsraten haben wird. Und auch aufgrund der Preissituation, auf die ich jetzt nicht näher eingegangen bin, Sie können das in den Folien dann finden, sich sehr dynamisch entwickeln wird. Also die Entwicklung beim Speicher, das Potenzial ist ein Faktor, sage ich mal, 3 innerhalb der nächsten 10 Jahre von den Kosten her. Und wir reden schon von Ausgangskosten, die im Bereich 500, 400 Dollar pro Kilowattstunde sind. Vor allem auch, weil die Speicher langlebiger werden, die Zyklenfestigkeit sehr gut ist, der Wirkungsgrad sehr gut ist. Also in diesem Sinne, glaube ich, werden die Speicher sehr viel bringen und uns auch weiterbringen auf dem Ziel, hier gemeinsam gut zu leben. Dankeschön.